Militär aktuell, der Podcast zu Militär und Sicherheit.
Sky Ranger, Skyguard, Skynex, Skymaster. Geht's um die Verteidigung des Luftraumes, so ist die Firma Rheinmetall Air Defense ein Fixstern am Himmel, Sky für Hightech-Produkte. Wir reisen für diese Podcast-Folge nach Zürich, in den Stadtteil mit dem klingenden Namen Oerlikon. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat 1999 den für seine Fliegerabwehrkanonen bekannten gleichnamigen Hersteller, eben Oerlikon, gekauft. Heute firmiert man unter Rheinmetall Air Defense und steht für automatisierte Flugabwehrlösungen, auf die Streitkräfte weltweit vertrauen. Seit dem explosionsartigen Anstieg der Drohnen, nicht nur in Kriegsgebieten, ist Rheinmetall Air Defense in den Fokus der breiten Öffentlichkeit gerutscht. Zu Recht, denn schon früh hat man strategisch die richtigen Weichen im Unternehmen gestellt, nämlich um jetzt leistungsstarke Produkte gegen bemannte und unbemannte Flugobjekte auf den Markt zu bringen. So hat auch das österreichische Bundesheer 36 Stück des Fliegerabwehrturms Skyranger bestellt, der auf eine Pandur-Wanne des Herstellers General Dynamics European Land Systems, kurz GDELS, gesetzt wird. Ebenso erhält auch die bereits in die Jahre gekommene 35mm Oerlikon Fliegerabwehrkanone des Bundesheeres gerade ein Update bei Rheinmetall Air Defense. So, und nun genug der Theorie. Militär aktuell hat eine exklusive Einladung in die Geburtsstätte der namhaften Flugabwehrsysteme bekommen. Mein Name ist Stefan Tesch und jetzt geht's los. Wir spazieren jetzt hier durch die Werkshalle 1 bei Rheinmetall Air Defense in Zürich und neben mir geht
Manuel Gewiler. Ich arbeite hier seit 14 Jahren als Marketingleiter.
Was sehen wir denn da alles?
Also auf der linken Seite haben wir einen Autolader für Panzerkanonen. Dann, wenn wir weitergehen zur linken, da testen wir unsere elektrooptischen Sensoren. Die werden dann unter anderem auch wieder für die Skyranger-Produktlinie gebraucht.
Ja, was haben wir da?
Wenn wir zurückgehen, auf der linken Seite sehen wir eine Sea-Ranger-Kanone, 20 mm, ein Marinegeschütz, 20 mm.
Daher die graue Farbe.
Korrekt.
Da sehen wir noch ein paar Anhänger auf Rädern.
Es sind Geschütze, die eine fahrbare Unterlafette haben, um das korrekt zu sagen. Vor uns sehen wir die Zwillingskanone GDF-007. Das ist die Ursprungsvariante, auf der wir jetzt ständig aufbauen. Das hier ist eigentlich nur noch zu Trainingszwecken hier in der Werkshalle, um unsere Kunden schulen zu können, die diese Systeme noch im Einsatz haben. Wenn wir weitergehen, stehen wir bereits vor dem GDF-009. Das ist momentan die aktuelle Version, hier in der Modernisierungsphase und auch hier das Referenzgeschütz für unsere Kunden, die das GDF-009 bereits im Einsatz haben.
Da wird gerade gewerkt an dem Geschütz. Was wird da gemacht?
Hier werden die Nachladeautomaten getestet, sind Testbenches vorhanden, um diversen Subsysteme und Subkomponenten des Geschützes testen zu können. Auch das natürlich ein Schritt, der Ausbildung dient primär. Auch dieses Equipment wird der Kunde mitbekommen und kann so dann sein Personal vor Ort im Umgang mit den Subkomponenten schulen. Weiter vorne hier wahrscheinlich das aktuell spannendste Produkt in unserer Zwillingskanonenfamilie, das GDF-009 Treo. Das heißt, das ist das erste Zwillingsgeschütz, das nun so konfiguriert wird, dass es komplett autonom in den Einsatz gebracht werden kann. Das heißt, es hat keine Operator mehr an Bord. Die ganze Sensorik, die ganze Zielverfolgungseinheit wird auf dem Geschütz verbaut. So wird es dann in Österreich ausgeliefert werden.
Wenn wir da jetzt nach rechts schauen, sehen wir eine überdimensionale Spinne mit dicken schwarzen Beinen. Was ist denn das?
Ja, es ist keine Spinne, sondern das ist unser Hexabot. Das ist unser Spezialgerät, damit wir an unseren Geräten Schock- und Vibrationstests machen können. Und zwar ist es vor allem jetzt bei den mobilen Systemen natürlich extrem wichtig, dass wir schon mal im Voraus testen können, wie sich unsere Geräte in der Bewegung im Gelände verhalten. Das heißt, wir können einerseits Schockwellen durch das Gerät durchschicken, wir können es schütteln, wir können es neigen in alle Richtungen, wie es halt dann auch im Echteinsatz, wenn das Geschütz auf ein Fahrzeug verbaut ist, wie es dann halt dementsprechend den Naturgesetzen ausgesetzt ist. Wir können gucken, ob das während diesen Bewegungen einwandfrei funktioniert. Wir können aber auch simple Tests nachvollziehen, sind alle Stecker noch drin, funktionieren alle Subkomponenten. Hier können wir eigentlich die Außenwelt simulieren.
Genau, ein Waffensystem ist ja außen in der Fabrikshalle nie wirklich korrekt ausgerichtet.
Das ist so korrekt.
Nach dem Rundgang durch die sonst doch recht geheimen Hallen von Rheinmetall Air Defense ziehen wir uns in eine ruhigere Ecke zurück. Wir wollen mehr über aktuelle Bedrohungen aus der Luft und den Einsatz der Short Range Air Defense erfahren. Mir gegenüber sitzt Tobias Lehmann, er ist Produktmanager Command and Control bei Rheinmetall Air Defense. Willkommen am Podcast.
Ja, hallo, vielen Dank. Ja, mein Job als Produktmanager bei Rheinmetall Air Defense ist, dass ich die Roadmap, also die Entwicklungspläne für die kommenden Jahre definiere. Das heißt, ich betrachte den Markt, ich betrachte unsere Fähigkeiten und plane dann zusammen mit Entwicklung und Vertrieb die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios.
Herr Lehmann, könnten Sie so nett sein, uns zu Beginn einen Überblick geben, wie verändern sich denn die Bedrohungen aus der Luft grundlegend? Was hat sich denn in den letzten Jahren getan und wie schauen da die Perspektiven aus?
Ja, sehr gerne. Die Bedrohung aus der Luft verändert sich in den letzten Jahren extrem schnell. Wir sehen das an verschiedenen Konflikten, startend mit Aserbaidschan, Syrien, vor allem jetzt in der Ukraine, dass sich die Bedrohung im Hightech-Bereich und im Low-Tech-Bereich dramatisch verändert. Während wir im Hightech-Bereich Hypervelocity, Hypersonic-Missiles sehen, die steuerbar sind und Flugabwehrinstallationen umfliegen können, sehen wir im Low-Tech-Bereich Drohnen jeglicher Größe und Funktionsklasse aufkommen, die sich auch immer stärker entwickeln und die dazu beitragen, das Gefechtsfeld nachhaltig zu verändern.
Kann man da noch ein paar Beispiele bringen?
Ja, also wenn wir in die Ukraine als Beispiel gehen, sehen wir, dass wir sogenannte First-Person-View-Drohnen aufkommen hatten, die über Funk gesteuert wurden und die in der Lage waren, über mehrere Kilometer Entfernung Präzisionsangriffe gegen Fahrzeuge und Einzelpersonen durchzuführen. Diese haben sich dann relativ schnell weiterentwickelt mit Fiberoptik, sodass die Aufklärbarkeit extrem runtergegangen ist. Sie verstärken sich im Zusammenwirken untereinander, die Reichweite wird verstärkt, die Kampfkraft wird verstärkt und das alles bei immer noch extrem niedrigen Kosten pro Einsatz. Und das führt dazu, dass wir die Mobilität auf dem Gefechtsfeld kein Schutz mehr an und für sich ist. Es gibt eigentlich kaum mehr ein Entkommen von den Drohnen, die sehr, sehr geringe Anforderungen haben hinsichtlich der Einsatzplanung und der Einsatzdurchführung. Das heißt, sie haben einen sehr, sehr hohen Gefechtswert, der in dieser Form vor 10 Jahren undenkbar war.
Wenn wir jetzt bei den Drohnen bleiben, da braucht man die Short Range Air Defense. Wenn man sich jetzt die Gefechtsordnungen auf einem Schlachtfeld anschaut, wo ist denn die positioniert?
Die Short Range Air Defense, wo wir als Rheinmetall Air Defense natürlich zu Hause sind, bewegt sich in verschiedenen Abschnitten des Gefechtsfelds. Wir sind relativ weit vorne eingesetzt mit den Systemen wie Sky Ranger 30 oder Sky Ranger 35. Das sind mobile Einsatzsysteme, die in der Lage sind, die Kampftruppe zu begleiten und dort Schutz gegen Bedrohungen aus der Luft zu gewährleisten. In der Bewegung, im Verfügungsraum, sozusagen stark integriert mit den Landstreitkräften. Wenn wir ein bisschen in die rückwärtigeren Bereiche sehen, wird die Short Range Air Defense eingesetzt, um beispielsweise Flughäfen zu schützen vor Angriffen durch Cruise Missiles, durch gelenkte Munition, durch HAM-Raketen, aber auch andere Hochwertziele wie Patriot-Systeme oder größere Luftabwehrsysteme, die dann im Verbund gesichert werden durch Skynex oder auch teilweise Skyranger-Systeme.
Sie haben es jetzt eh schon mehrmals erwähnt, Skyranger, um den ging es übrigens auch in unserer allerersten Podcast-Folge von Militär Aktuell, der Podcast.
Oh, sehr gut.
Schießdemo am Schießzentrum Ochsenboden, sehr eindrucksvoll, akustisch auch sehr interessant. Der Skyranger operiert ja im Verbund. Wie kann man sich das vorstellen? Wie erfolgt die Zielzuweisung, die Feuerleitung? Wie entsteht auch ein Luftlagebild?
Der Skyranger als System ist mehr als das Fahrzeug. Das einzelne Fahrzeug hat zunächst einmal die Fähigkeit, Bedrohungen aus der Luft zu erkennen mit einem Suchradar. Es kann diese Bedrohung identifizieren, es kann sie klassifizieren. Das heißt, es weiß, es ist ein Hubschrauber, es ist eine Drohne, es ist eine eigene feindliche oder neutrales Objekt, ein ziviles Flugzeug beispielsweise, und kann dann über seine Rechnersysteme bestimmte Bedrohungsanalysen machen und ein Engagement, wie wir das nennen, also die Bekämpfung letzten Endes einleiten und über Feuerleitung in die richtige Richtung schießen, sodass das Objekt neutralisiert wird. So, das ist das Einzelsystem und natürlich das, wird das organisiert dann in verschiedene Skyranger-Batterien, also so etwas wie eine Kompanie, ja, in der verschiedene Fahrzeuge zusammenwirken in Zügen, die dann eine Einsatzplanung macht, die dann also sicherstellt, dass beispielsweise die Missionsplanung richtig durchgeführt wird mit der Luftverteidigungsstrategie und die verschiedenen Batterien wirken dann auf einer Bataillonsebene zusammen, in der sie dann entweder Infrastruktur oder High-Value-Assets schützen beziehungsweise dann die Kampftruppe begleiten. Und wenn wir so einen Begleitauftrag für die Kampftruppe sehen, dann ist natürlich sehr wichtig, dass dort auch in der Planung eng vernetzt mit den Landstreitkräften gedacht, geplant und gehandelt wird und natürlich auch reagiert werden kann. Das heißt, wir haben die Integration in der Luftverteidigungslinie, wo wir bestimmte Regeln einhalten müssen, wann wir was tun dürfen und unter welchen Bedingungen. Und wir haben die enge Abstimmung mit den mechanisierten Kräften in der Regel, sodass wir die Operationen der Panzergrenadiere, Panzertruppe auch unterstützen können.
Also in der Regel geführt wird es von deiner Zelle in den Landstreitkräften?
Ja, genau. Es gibt ja eben eine Aufteilung. Also das heißt, während die Luftverteidigung insgesamt ein Joint-Auftrag ist, der über die Teilstreitkräfte übergreifend geplant und ausgeführt wird, geben uns die Landstreitkräfte in der Regel, und das hängt auch immer von der Organisation des Kunden ab, vor, wie die Operationen zu laufen haben, wo Verfügungsräume sind, wo Ablauflinien sind, wo Einsatzräume geplant und durchgeführt werden. Ja.
Sie haben ja die Vernetzung auch schon angesprochen, Radar, das Skyranger als Wirkmittel. Gibt es so etwas wie ein zentrales Vernetzungselement?
Innerhalb des Skyranger-Systems oder innerhalb aller unserer V-Shorad Air Defense-Systeme, Skynex, Skyranger, verwenden wir eine einheitliche Softwarebasis. Das ist der sogenannte Skymaster. Und die Skymaster-Software sorgt dafür, dass wir verschiedene Funktionsmodule, Missionsplanung, Sensordatenfusion, Threat Evaluation, also das heißt Bedrohungsanalyse und Weapon Assignment durchführen können, dass wir die Vernetzung zwischen den Systemen sicherstellen können, dass wir die Vernetzung zum sogenannten Higher Echelon, also das heißt der übergeordneten Luftverteidigungskommandoebene sicherstellen können, sprich, dass von der Planung bis zum Einsatz alles reibungslos und effizient abläuft. Und diese Software wird verwendet in allen Plattformen, in unterschiedlichen Ausprägungen. Und das ist eine unserer Kernwerte, weil wir damit natürlich Mehrwerte für unsere Kunden in allen Ebenen schaffen.
Sie haben da den Skymaster angesprochen als eben vernetzendes Element. Jetzt haben ja Streitkräfte unterschiedliche Wirkmittel, Radarsysteme in der Luftabwehr eingesetzt. Wie kompatibel ist das?
Die Kompatibilität oder auch die Interoperabilität innerhalb der Streitkräfte, insbesondere Europas, ist kein einfacher Sachverhalt. Es gibt verschiedene Standards wie Link 16 oder JREAP Charlie beispielsweise, die auf einer relativ hohen Ebene oder auch, sagen wir, in einem bestimmten technologischen Bereich eine Interaktion sicherstellen. Zu diesen Standards sind wir natürlich kompatibel. Es gibt auch verschiedene andere Standards, Asterix oder Sapient, die auch teilweise aus der zivilen Luftsicherung kommen, die wir auch verstehen. Was wichtig ist, ist aus meiner Sicht als C2-Verantwortlicher ist, dass wir nicht nur auf der Kommunikationsebene eine Kompatibilität sicherstellen, was wir tun, was wir auch in Übungen und in Einsätzen unter Beweis stellen, sondern dass wir natürlich auch offen sind oder unseren Kunden die Möglichkeit geben, verschiedene Mittel, Wirkmittel, Sensorik in unsere Systeme zu integrieren.
Das ist die Frage wahrscheinlich, die sich viele Streitkräfte stellen, weil es gibt ja Systeme von anderen Herstellern auch. Wie kompatibel ist es drum? Auch hier an dieser Stelle meine Nachfrage.
Ja, wir sind dort als Rheinmetall Air Defense, sehen wir uns als Plattformhersteller. Das heißt, wir werden nicht der beste Drohnenhersteller sein. Es gibt dort sehr viele, sehr gute Unternehmen am Markt. Beinahe wöchentlich kommen neue Innovationen auf den Markt. Wir sehen uns natürlich auch nicht als den besten Raketenhersteller. Dort ist auch ein sehr tiefes Know-how gefragt, sondern unser Know-how, unsere IP liegt in der Verbundebene, in der Plattformebene, wo wir auch jederzeit bereit sind und das auch schon häufig unter Beweis gestellt haben, dass wir Drittanbieter-Systeme integrieren können, dank unserer offenen Schnittstellen. In der Regel ist das eigentlich so, dass, um ein Beispiel zu geben, dass Kunden beispielsweise wollen, ein bestimmtes Radarsystem zu integrieren. Also das heißt, der Skyranger funktioniert nicht nur mit unserem Radar von Rheinmetall, sondern beispielsweise auch mit dem Spexer-Radar von Hensoldt, potenziell auch mit anderen Radarsystemen, sodass wir eigentlich unsere offene Architektur von Grund auf so designt haben, dass wir bestimmte Systemkomponenten auch von anderen Herstellern integrieren können. Und viele unserer Kunden wollen das. Ja. Vielleicht sei dazu angemerkt, dass es manchmal auch dazu führt, dass es zu einer gewissen Vielfalt kommt, gerade in europäischen Nationen, weil wir dort natürlich sehr viele unterschiedliche Beschaffungs- und Nutzerorganisationen haben. Wir bemühen uns natürlich trotzdem und können das auch immer wieder unter Beweis stellen, dass wir auf einer gewissen Abstraktionsebene, das heißt dem Austausch zwischen den Verbänden und den Einheiten, den Informationsfluss sicherstellen können. Es führt natürlich allerdings auch manchmal dazu, dass die eine oder andere Entwicklungszeit etwas länger dauert, weil bestimmte Kundenanpassungen durchgeführt werden, die unsere Kunden eben einfach in den Vertrag schreiben.
Ja. Weil das Wort Wirkmittel jetzt öfter gefallen ist, der Skyranger ist ja so ein Wirkmittel. Ganz hypothetisch gefragt, wie viel menschliches Zutun braucht oder bräuchte es eigentlich noch und was wäre technisch möglich?
Greift die Frage vielleicht auf zwei Ebenen auf. Das eine ist, was für Wirkmittel unterstützen wir bisher eigentlich? Was können wir unterstützen? Und das andere ist, was ist technisch machbar, diese Wirkmittel zum Einsatz zu bringen? Zur Ebene 1. Wir haben ein sehr breites Spektrum an Effektorik. Wir gehen von den nicht-kinetischen Effektoren wie Jammer beispielsweise über kanonenbasierte Systeme, missilebasierte Systeme, Interceptor-Drohnen, verschiedenste Raketensysteme, sodass wir ein Missions spezifisches Setup erzeugen können oder unsere Kunden das erzeugen können. Das ist das eine. Das heißt, wir decken relativ viel ab, was wir am Markt finden. Und auf der anderen Seite, technisch sind die Systeme in der Lage, eine sogenannte Sensor-to-Shooter-Operationen durchzuführen. Das bedeutet, dass wenn ein Radar ein Objekt aufgeklärt hat mit einer gewissen Genauigkeit, dass wir ohne menschliches Zutun, wenn das System zur Entscheidung kommt, dass es eine immanente Bedrohung gegen dieses Ziel wirken können. Als Beispiel sind hier die sogenannten CRAM-Einsätze zu nennen, das heißt gegen Artillery Rocket Mortar Angriffe, wo wir einfach nur Sekundenbereiche haben, um zu reagieren. Da können wir das tun. In der Realität ist es so, dass viele unserer Kunden auch gerechtfertigterweise sagen, wir brauchen menschliche Kontrolleure, Akteure, die ein Engagement freigeben. Und das ist eigentlich das Gros. Das heißt, es gibt einen Commander, es gibt einen Gunner in dem System, die dann letzten Endes einen Knopf drücken, sodass das Engagement durchgeführt wird. Ja, aber technisch ist es natürlich relativ schnell machbar.
Neue Systeme zu beschaffen ist eines, aber auf der anderen Seite geht es auch darum, die eigenen Streitkräfte dahingehend zu schulen und das möglichst schnell. Ich nehme an, bei so Hightech-Systemen geht das nicht von heute auf morgen. Wie geht man da vor als potenzieller Kunde?
Ja, in der Tat, das ist in der Air Defense so, dass es schon ein gewisses Ausbildungsniveau der Besatzung benötigt. Die Ausbildung und das Training der Besatzung unterstützen wir dahingehend, dass wir natürlich auf allen verschiedenen Ebenen dieselbe Software anbieten. Damit kann ein Soldat, der in einem stationären System ist, auch vom Prinzip relativ schnell auf einen Skyranger, ich sag mal, wechseln und umgelernt werden. Wir versuchen auf der anderen Seite auch durch unser UX-Team möglichst einfache Bedienungen und Abläufe zu designen. Oftmals werden diese dann kundenspezifisch angepasst, weil die Organisation das einfach erfordert. Wir bieten allerdings für jeden Kunden auch die Möglichkeit an, die Systeme fürs Training und für die Ausbildung selbst einzusetzen. Das heißt zum Beispiel mit Simulatoren oder indem wir bestimmte Trainings- und Ausbildungshilfsmittel wie VR-Brillen für den Einsatz der Besatzung, aber auch für die Wartung und den Betrieb der Systeme zur Verfügung stellen.
Eine letzte Frage, erlauben Sie noch beim Thema Beschaffung, das ist ja meistens mit sehr hohen Kosten verbunden, aber die wahren hohen Kosten sind dann die Instandhaltungskosten. Gleichzeitig tut sich im Bereich Luftabwehr technologisch ja sehr viel. Kommt man da eigentlich noch nach mit der Wartung versus Anschaffung neuer Systeme?
Die Bedrohungslage verändert sich so schnell, dass eigentlich ein Beschaffer, bis die Beschaffung durch ist, schon wieder mit einer ganz anderen Lage konfrontiert wird. Und von unserer Seite bieten wir deshalb unseren Kunden an, dass wir mit ihnen eine längerfristige Partnerschaft eingehen, dass es eine initiale Beschaffung eines Systems gibt, so wie es der Kunde will. Wir bieten unseren Kunden darüber hinausgehend an, jährliche Updates zu liefern, sodass wir in Richtung Software-Defined Defense, wird das ja auch ab und zu genannt, neue Funktionen auf Bestandssysteme ausrollen können. Natürlich ist das nicht immer ganz einfach. Manchmal braucht man einen neuen Rechner, weil man eine AI-Auswertung, eine AI-Applikation mit auf das Fahrzeug bringen will für Klassifikation beispielsweise, oder man braucht neues Training für die Besatzung. Aber damit können wir anbieten, dass der Einsatzwert der Systeme, die wir an den Kunden liefern, nicht über die Jahre erodiert, also das heißt abfällt, sondern sich immer der aktuellen Bedrohungslage auch anpassen kann. Ja, dafür organisieren wir Nutzergruppen, dafür streben wir an, sozusagen Feature Votings mit unseren Kunden durchzuführen, stehen in sehr enger Absprache mit den Nutzern und den Beschaffern. Und ich denke, das ist der Weg, mit dem wir zusammen mit unseren Kunden eine flexible Lösung und ein Fähigkeitsportfolio, das sich den Bedrohungen anpasst, sicherstellen.
Das hört sich schon eher in Richtung Air Defense as a Service an.
Ja, gut, das ist ein schöner Begriff, der natürlich juristisch relativ schwierig sein wird, gerade in der Schweiz mit Söldnergesetz. Aber in der Tat, ich denke, das kommt unseren Kunden zugute. Und wir sehen auch, dass viele unserer Kunden eben die Bereitschaft massiv gesteigert haben, sich zu öffnen, um mit der Industrie zusammen in Kooperation den neuen Bedrohungen gemeinsam zu begegnen. Und ich denke, das ist ein sehr guter Weg, den wir auch gerne begleiten.
Herr Lehmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Machen wir nun wieder einen kurzen Zwischenstopp in Halle 1 bei Rheinmetall Air Defense in Zürich. Es wartet nämlich noch ein Highlight der vernetzten, bodengebundenen Flugabwehr auf uns.
Da stehen zwei Container, wenn man da jetzt noch weitergeht, zwei olivgrüne Container.
Hier sehen wir unser neuestes Produkt, unser SkySpotter Counter-Drone-System. Das besteht auch jetzt hier aus zwei Containern. Auf der linken Seite haben wir den Control Node. Auch der ist natürlich SkyMaster basiert, also komplett kompatibel mit unseren anderen Air Defense Systemen wie Skynex und Skyranger. Auf der rechten Seite sehen wir die Sensoreinheit. Auch die hat große Überschneidungen mit zum Beispiel der Multisensor-Unit, die wir für Skynex anbieten, ist noch ein bisschen modifiziert, ausgerüstet mit speziellen Jammern, die dann Drohnen stören können und zum Absturz bringen können. Weiter gehört zum System dazu sogenannte PEL, Passive Emitter Locator. Die stehen momentan bei uns auf dem Dach verbaut, damit wir damit Tests machen können. Das hier ist unser Prototyp, der wird jetzt gerade entmontiert, damit er dann nächste Woche in die ersten Field-Tests gehen kann.
Können wir da einen Blick reinmachen?
Auf jeden Fall, bitte.
Wir betreten da den ersten Container, da sieht man zwei Bildschirme, einen Joystick.
Das ist unser Control Node. Das ist eigentlich eine 1:1 Kopie vom Control Node, den wir für Skynex verwenden. Verwendet die gleiche SkyMaster Software. Wir haben hier dargestellt die Luftlage, aufgrund dessen man dann Ziele zuweisen kann an den Target Operator, der dann mit den verschiedenen Effektoren, eben wie Jammer oder dann auch später mal Hardkill-Effektoren, wie zum Beispiel der Revolver Gun 30, das Ziel bekämpfen kann.
Wenn ich da jetzt auf den oberen Bildschirm schaue, sehe ich den Kartenausschnitt von Zürich. Da bewegt sich tatsächlich was in der Luft. Das heißt, das ist ein Live-Bild, oder?
Das ist korrekt. Also das Live-Bild, was wir oben sehen, wird jetzt eben mit diesen PEL-Antennen, die oben auf dem Dach verbaut sind, erstellt.
Okay, und jetzt schauen wir noch in den Nachbarcontainer.
Wir sehen hier vor uns die Multisensor Unit, die ein elementarer Bestandteil des SkySpotter-Systems darstellt. Wir sehen hier verbaut 4 Radarsysteme oder 4 Radarpanelen. Damit generieren wir eine 360-Grad-Luftlage. Oben ist die elektrooptische Einheit. Damit können wir das Ziel einerseits optisch verfolgen, aber natürlich auch verifizieren. Besteht aus einer TV-Kamera, Infrarotkamera, Laser-Rangefinder. Was wir ganz oben drauf noch haben, sind unsere Jammer-Antennen. Damit können wir dann aktiv eine Drohne zum Beispiel bekämpfen, respektive zum Absturz bringen.
Und das passt alles in einen kleinen Container, ist wahrscheinlich sehr schnell verlegbar, verladbar und auch schnell auch wieder einsatzbereit.
Absolut. Es ist ein Transportkonzept, das wir verfolgen. Wir können es aber auch leichter machen. Also es gibt auch eine Variante, wo wir das Ganze nur auf Tripods verbauen. Ist natürlich dann nicht so witterungsresistent. Wenn man das aber mal kurz rausnehmen möchte, vor allem für temporär beschränkte Einsätze, ist das eine leichte Variante davon. Das Wichtige an dem Gerät ist der Sensorkopf obendrauf. Ob wir den jetzt hier auf einem Scherenlift haben oder auf einem Tripod, spielt im Grunde keine Rolle.
Unser nächster Interviewpartner erzählt uns über jenen Teil der Fliegerabwehr, der meist im Hintergrund passiert, ohne den es aber keinen laufenden Betrieb geben würde, nämlich Wartung und Instandhaltung. Kurzum, die Logistik, angefangen beim Kauf eines neuen Systems bis zur fortgeschrittenen Nutzung.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Militäraktuell gibt es auch gedruckt. Das österreichische Militärmagazin erscheint 4-mal pro Jahr und berichtet über sicherheitspolitische Themen, über das österreichische Bundesheer und über die internationale Verteidigungswirtschaft. Laufend Neuigkeiten bekommen Sie über unseren Newsletter Feldpost, auf unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auf unserem Online-Portal. Tauchen Sie jetzt ein in unsere Welt unter militäraktuell.at.
Mir gegenüber sitzt jetzt Thomas Hörtnagel. Willkommen am Podcast.
Guten Tag. Ich bin hier bei Rheinmetall Air Defence, Teamleiter von Integrated Product Support und Services Management.
Wenn Rheinmetall ein Waffensystem an den Kunden ausliefert, dann stellen Sie vereinfacht gesagt ja nicht das Produkt vor die Haustür, sondern es wird auch das Know-how zur Wartung, zur Materialerhaltung unter Anführungszeichen mitgeliefert. Können Sie da ein bisschen Einblicke geben, wie das in der Praxis ausschaut?
Ja, klingt ja spannend, das Integrated Product Support, und man kann sich darunter meistens nichts vorstellen, und ich versuche das jetzt einfach zu erklären, damit man sich vorstellen kann, was unsere Tätigkeiten sind. Es gibt eine Definition von Integrated Product Support, und diese Definition besagt aus, dass es darum geht, die alle Services und Leistungen zu maximieren bzw. die Betriebskosten zu minimieren während des gesamten Produktlebenszyklus. Und da verfolgen wir quasi bestimmte Punkte. Ganzheitlicher Ansatz zum Beispiel wäre hier zu sagen, dass wir alle produktunterstützenden Überlegungen schon in der Designphase des Produktes mit der Entwicklung zusammen berücksichtigen und festlegen. Wie gesagt, der Prozess überspannt sich über den gesamten Produktlebenszyklus. Das bedeutet, wir dürfen nicht nur davon ausgehen, dass der Kunde das 1-2 Jahre verwendet, das Produkt, sondern dieser Integrated Product Support Prozess muss quasi den gesamten Produktlebenszyklus über andauern. Und er muss auch immer wieder angepasst werden, weil ihr wisst ja alle, in unserer verwundbaren Welt heutzutage und in einer schnell sich wechselnden Umwelt müssen wir darauf auch Acht nehmen und dementsprechend auch hier unsere Produkte darauf auslegen. Ziel ist es, die Einsatzbereitschaft von Systemen sicherzustellen und die Gesamtkosten über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu minimieren. Was sind jetzt die Leistungen, was wir da so anbieten? Es sind verschiedenste Aspekte, wie zum Beispiel Ersatzteilversorgung, Wartung, Reparatur, Überholung, Obsoleszenzmanagement, also sprich die vorausschauende Identifikation und Beseitigung von veralteten Komponenten und die Erstellung technischer Dokumentation. Und das sollen wir quasi alles unter einen Hut bringen und das machen wir auch produktbegleitend bei der Entwicklung.
Der IPS-Prozess beginnt ja nicht erst bei der Auslieferung des Produkts, sondern der Kunde muss eine Kanone, eine Waffenstation ja auch in seinen Bestand übernehmen. Wie schaut das in der Praxis aus?
Genau, sobald die Kanone quasi, um an diesem Beispiel zu bleiben, fertig produziert ist, übergeben wir gemäß Projektplan dann auch die dazugehörigen Daten. Das sind ganz wichtige Daten. Im Fall vom österreichischen Bundesheer wären das die Daten, die sie benötigen, um in das Logistikinformationssystem einzuspielen, um ihnen dann die Inventarisierung dieser Produkte zu ermöglichen. Und dadurch können Sie dann auch in weiterer Folge feststellen, welche Systeme sind einsatzbereit, welche sind ausgefallen, welche sind gerade auf Reparatur. Und somit kann man das Ganze planbar machen und dementsprechend die Einsatzverfügbarkeit relativ schnell wieder sicherstellen.
Sie haben gesagt, die Einsatzbereitschaft ist natürlich das oberste Gebot. Wenn wir jetzt zum Beispiel vom Skyranger-System sprechen, von wie vielen Teilen, von welchen Zyklen sprechen wir denn da, von welchen Wartungsintervallen, dass man da ein paar exemplarisch vor den Vorhang holt?
Ja, Teilen oder die Anzahl der Teile kann ich so jetzt genau nicht sagen. Wir müssen da schon differenzieren, um welche Teile es sich handelt. Sind es reine Ersatzteile, Austauschteile, Umlaufteile beziehungsweise Fertigungsteile? Also ein Skyranger besteht ja aus sehr vielen Teilen gesamt, aber ein Bruchteil davon sind richtige Ersatzteile und diese Teile dementsprechend werden von uns festgelegt anhand von einem sogenannten Missionsprofil, das wir meistens von den Kunden dann bekommen oder wir sagen Standard-Missionsprofil und daran wird dann festgelegt und analysiert, wie viele Ersatzteile dementsprechend beim Kunden auf Lager gelegt werden müssen. Bezüglich der Frage der Wartungsintervalle, da muss ich ein bisschen ausholen, wie entstehen eigentlich so Wartungsintervalle? Ein wesentlicher Bestandteil von Integrated Product Support ist die sogenannte FMEKA und die RAMS-Analyse. RAMS ist eine Abkürzung und steht für Reliability, Availability, Maintainability und Safety. Anhand von diesen Analysen bekommen wir den sogenannten Mean Time Between Failure, das uns dann quasi genau festlegt und aussagt, dieses Teil hält zum Beispiel 500 Stunden. Mit gewissen präventiven Maßnahmen kann ich aber dieses Teil länger verwenden. Ich spreche dann oder ich gebe ein Beispiel. Bei einem Fahrzeug muss man ja ein Serviceintervall ausführen und einen Ölwechsel zum Beispiel machen. Alle 15.000 Kilometer ist ein Ölwechsel zu machen oder alle 2 Jahre. Und aufgrund unserer Analysen können wir genauestens sagen, wann diese Wartungsintervalle durchzuführen sind. Und in weiterer Folge geben wir das dem Militär vor und die wenden das an, beziehungsweise reden wir auch mit dem Kunden. Und das Militär kann dann von ihrer Seite auch festlegen und sagen, nein, ich möchte gern Wartungsmaßnahmen zusammenschalten und dementsprechend immer besser für den Einsatz vorbereitet zu sein.
Ich denke, viele unserer Zuhörer stellen sich jetzt die Frage, wie gelangt denn das Know-how für die Wartung, für die Materialerhaltung vom Hersteller, also von Ihnen zum österreichischen Bundesheer zum Beispiel?
Wie gelangt das Know-how dahin? Eine sehr einfache Antwort kann ich da geben. Das geht natürlich über Ausbildungen. Wir haben hier im Integrated Product Support Bereich auch ein eigenes Trainingsteam und unsere Trainer bilden aus einmal die Bedienung an den Systemen und einmal die Wartung der Systeme beziehungsweise auf Englisch gesagt die ganze Maintenance oder Wartungstätigkeiten. Und bei einem Initialprojekt oder Anschaffung eines neuen Produktes steckt da sehr viel Aufwand dahinter. Und unsere Trainer bilden dann dementsprechend den Endkunden aus, im Schneeballprinzip meistens. Das muss man sich so vorstellen, dass der Kunde seine Offiziere, Unteroffiziere dann verwendet, um quasi die Truppe auszubilden. Natürlich brauchen unsere Trainer bei der Ausbildung auch sogenannte Trainingshilfsmittel, Training Aids. Und da verwenden wir Simulatoren, Einsatzsimulatoren, beziehungsweise auch die technische Dokumentation, welche von uns produktbegleitend auch erstellt wird. Und der Kunde bekommt dann auch diese gesamte technische Dokumentation für das Produkt zur Verfügung gestellt. Muss man sich so vorstellen, ist wie eine Bedienungsanleitung zum Auto oder ein Reparaturhandbuch zum Auto.
Sie haben wahrscheinlich Kunden, die machen bei der Wartung mehr selbst, und es gibt wahrscheinlich auch Kunden, die lagern mehr an Sie, an Rheinmetall aus, oder?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist sehr wichtig. Wir begleiten ja auch das Projekt und jeder Kunde ist natürlich anders und jede Organisation und militärische Doktrin ist anders. Und da passen wir unsere Liefergegenstände, wie zum Beispiel die technische Dokumentation oder die Wartungen selber, an den Kunden an. Wir sind hier immer in Gespräch, immer in Kontakt mit dem Kunden und erfragen auch, welche Fähigkeiten der Kunde hat, damit wir dann dementsprechend auch die Wartungstätigkeiten daran anpassen können. Man muss sich das in einem Ebenenmodell vorstellen. Manche Kunden sagen, jawohl, ich will nur bis zur Feldinstandsetzung das machen. Andere Kunden sagen, ich will das bis hin zur Basismaterialerhaltung selber wahrnehmen. Und daraus ergibt sich dann natürlich auch ein höherer Bedarf an Training, Ausbildung etc.
Basismaterialerhaltung wäre dann am Beispiel österreichisches Bundesheer, das Heereslogistikzentrum.
Ja, in etwa so, das kann man sich so vorstellen. Die sind dann auch verantwortlich als Schnittstelle zwischen Hersteller und dementsprechend Kunden. Da können wir dann auch sicherstellen, dass der Reparaturprozess von Teilen, welche nur durch den Hersteller repariert werden können, auch dementsprechend getrackt werden, verfolgt werden und zu uns zurückkommen. Und dann wieder zum Kunden nach Reparatur ausgeliefert werden können. Und das machen nicht alle Kunden oder das wollen nicht alle Kunden haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber wir können dann dementsprechend auch technische Assistenz zur Verfügung stellen und die Field Service Representatives sind dann vor Ort beim Kunden und können dementsprechend unterstützen.
Kann man sagen, dass es bei diesem Integrated Product Support Trends gibt? Wo entwickelt sich da der Markt hin? Wo entwickelt sich auch die Nachfrage der Kunden hin?
Ich glaube schon, dass es hier Trends zu erkennen gibt. Aus meiner Sicht, oder ich spüre, dass die Kunden vermehrt im Feld die Sachen selber machen wollen, aber ab einer bestimmten Ebene sie das lieber auslagern. Und was natürlich auch ein Trend ist, ist das gesamte, in Englisch gesagt, Contingency Planning, also sprich die Eventualfallplanung. Wenn ein bestimmter Eventualfall eintritt, dann benötigen die Kunden ja dementsprechend auch Ersatzteile. Und diese Erwartungshaltung haben sie heutzutage an uns, dass wir vorausschauend gemäß diesen Missionsprofilen, wie eingangs erwähnt, wir auch ihnen sagen können, wie viele Ersatzteile musst du auf Lager haben, dass du dieses Missionsprofil abdecken kannst in vielleicht 5 Jahren. Es gibt auch Kunden, die lagern ihre Produkte ein, dass sie sie nur zur Verfügung haben, wenn sie sie dann brauchen. Das ist aber ein Trend, den ich nicht erkenne. Ich erkenne eher den Trend, dass die Kunden dementsprechend die Ersatzteile, die Produkte so schnell wie möglich zur Verfügung haben wollen. Die Wartungstätigkeiten sollen einfach sein und dementsprechend soll man eine hohe Verfügbarkeit auf dem Gefechtsfeld sicherstellen.
Herr Hörtnagel, danke schön für die spannenden Insights in diesen Bereich.
Danke auch.
An dieser Stelle verabschieden wir uns auch aus Zürich und verlassen wieder Rheinmetall Air Defence im Stadtteil Oerlikon. Wer zu all den akustischen Infos aus dieser Podcast-Folge auch Fotos und Videos sehen möchte, dem empfehle ich einen Blick in die Shownotes. Denn die visuellen Inhalte zum Besuch bei Rheinmetall verlinken wir nämlich dort.
Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war Militär Aktuell, der Podcast. Besuchen Sie uns auch online unter militäraktuell.at und abonnieren Sie unser gedrucktes Magazin.